Ich persönlich halte nichts von Zwang. Ich glaube auch nicht, dass es funktioniert. Ich glaube nicht, die Unternehmen, die das jetzt machen und auf Druck gehen und sagen, wir fordern alle zurück. Ich glaube weder in der Kindererziehung noch in dem Umgang mit Beziehung im Job ist der Weg zu sagen, ich ordne es jetzt einfach an. Weil ich finde, wenn Leute das eben einfach nur tun, weil sie es angeordnet bekommen haben, dann werden die sich nach einem neuen Job umkommen. Okay. Und auch, ja, dann sitzen die da und surfen im Internet und sitzen beim Büro und sind völlig frustriert. Also ich finde, das lässt sich nur im Dialog lösen. Ich glaube, als Führungskraft, das ist mein Job, die auch zu thematisieren, wenn ich finde, die Leistung stimmt nicht oder wir bringen als Team nicht die Leistung oder es fehlt uns als Team etwas, das zu adressieren oder vielleicht, also ich denke mir jetzt den Kollegen aus, den gibt es vielleicht bei uns im Team, aber wenn ich jetzt einen Kollegen habe, der nur noch im Homeoffice sitzen möchte und gar keinen Dialog möchte, das eben zu thematisieren und zu sagen, wir als Team brauchen dich, aber das sehe ich meine Rolle, aber Leuten das anzuordnen, das finde ich wirklich.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Runde hier in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und heute geht's um Arbeitskultur, klar, das ist unser Thema. Und es geht vor allen Dingen um das Thema der Führung. Führung ist ein Thema, mit dem wir uns hier immer wieder beschäftigen, heute exklusiv. Und dafür bin ich auch exklusiv weit gereist, bis nach Hamburg. Ich sitze gerade jetzt hier, während wir das aufnehmen, im Spiegelhaus. Und dort habe ich jemanden zu Gast, beziehungsweise ich werde selbst gleich auch noch zu Gast sein, die ich wahrscheinlich euch gar nicht mehr vorstellen muss. Es ist Antonia Goetsch. Antonia Goetsch ist Chefredakteurin von Harvard Business Manager und die gehören zur Spiegelgruppe und Antonia sitzt natürlich direkt in der Mitte im Zugriff sozusagen zu sämtlichen tollen Modellen an Führung. Und insofern ist es für mich nur logisch und konsequent, dass ich sie dazu auch mal frage, wie sie selbst denn auch ihre Führungsrolle, denn da hat sie ja sozusagen den doppelten Blick, wie sie ihre Führungsrolle demgemäß gestaltet. Und ich sag, wie es ist. Antonia und ich, oder ich muss es konkretisieren, ich bettel mich ja insgeheim ab und zu mal mit Antonia oder zumindest mit ihrem Podcast, denn wegen guter Führung, so heißt er, der steht verlässlich dort, wo ich doch auch ganz gern Good Work ab und zu mal sehen würde. In seltenen Fällen gelingt es mir. Sie ist die erkorene, auserkorene Nummer 1 in der Kategorie Management und das aus gutem Grund. Wir werden uns heute also ein wenig bedienen an den Einsichten und an den Schatz, an Erkenntnissen, den Antonia hier befördert in ihrem Podcast, aber auch in der Zeitschrift Harvard Business Manager. Und ich glaube, wir können da eine ganze Reihe von lernen. Wir werden also ein wenig über ihren Werdegang sprechen, dann natürlich eintauchen sowohl in ihre praktische Erfahrung, wie sie ganz konkret Führung lebt in ihrem Alltag, auch unter den veränderten Zeichen der Remote-Kultur und was sich so insgesamt auf dem weiten Feld der Führung an neuen Trends ablesen lässt. Also eine wunderbare Reise ins Land der Führung. Ich habe sie sehr genossen, so viel kann ich euch schon mal verraten. Und wir werden auch das ein oder andere spannende Persönliche von Antonia erfahren, zum Beispiel, warum sie so begeistert vom Turnen ist. Kleiner Cliffhanger. Also jetzt aber erstmal herzlich willkommen hier bei Good Work. Schön, dass du zu Gast bist. Hallo Antonia.
Ja, ich freue mich sehr.
Antonia, erste Frage geht raus an dich, wie immer bei Good Work, nämlich wie bist du heute in den Tag gestartet?
Oh, heute ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ich habe gerade eine 33-Tage-Challenge ausgerufen. Das ist eine Idee, die wir mal testen wollten mit meiner Newsletter-Community. Ich mache ja nicht nur einen Podcast und bin Chefredakteurin, sondern habe auch ein Newsletter-Lead Forward. Und bin da auch im engeren Austausch mit den Leserinnen und Lesern. Und dann dachte ich, ja, wir testen mal, so ein Ziel gemeinsam zu erreichen. Eine kleine Gewohnheit zu starten, 33 Tage durchzuführen. Man kann sich auch ein Wallpaper fürs Handy laden. Kann auch jetzt noch, der Podcast kommt ja wahrscheinlich eine Weile später. Aber kann man vielleicht auch nochmal nachträglich für sich starten. Genau, aber wie ist es mit neuen Gewohnheiten? Ich habe mir vorgenommen, 33 Tage zu meditieren. Und ich habe einen ganz schönen großen inneren Schweinehund, ehrlich gesagt, habe ich heute Morgen mal wieder gemerkt. Also ich nehme mir dann Dinge vor, ich plane es. Ich glaube, deswegen schreibe ich auch durchaus mal über sowas, weil ich weiß, Dadurch setze ich mich ja selber ein bisschen Druck, weil jetzt habe ich drüber gesprochen, jetzt habe ich drüber geschrieben. Ich fühle mich eher verpflichtet, das zu tun. Und ich habe mich trotzdem, ich habe so gekämpft heute Morgen, als ich mir meine Uhr dann geweckt hat, ich so raus. Und ich finde auch gerade Meditation ist für mich auch immer noch super herausfordernd, weil es ist ja vor allem still sitzen und auf eine Wand gucken. Also ich habe gekämpft, aber ich habe es durchgezogen. Aber ich bin dann auch mit so ein bisschen... Ja, meine Laune hat es noch nicht direkt gehoben. Also ja, ich habe mit mir und dem Tag gekämpft, aber ich will jetzt dranbleiben. So bin ich gestartet.
Eine kleine Visitenkarte lässt du schon hier, Antonia, nämlich ein Stück weit Selbstfürsorge, weil ich würde mal sagen, Meditation, ja, geht ja schon in die Richtung, aber auch Ambition, darüber werden wir, wie heißt es so schön, darüber wird zu reden sein, über Ambition und Selbstfürsorge und wie die beiden Themen, die beiden Bälle miteinander in Beziehung stehen. Und ich weiß nicht, mir geht's bei Meditation so, ich bekenne, ich würde mal sagen, gerade so in der ersten Stufe der bewussten Inkompetenz. Ich glaube, das ist ja so, nach der unbewussten Inkompetenz kommt die bewusste Inkompetenz, weil man merkt, man kriegt das überhaupt noch nicht hin. Und dass es mich dann eher stresst, was ja an sich ein total absurd ist. Ja, man tut es ja, um sich eben in der Folge besser entspannen zu können. Wie gelingt dir das so, nicht zu denken? Also diese berühmte, ja, du weißt schon, ja. Denken Sie jetzt mal nicht, dass Sie denken. Und was ist da so dein Blick drauf?
Also ehrlicherweise gelingt es mir nicht. Deswegen ist es mein Plan jetzt gewesen, das mal zu testen, weil ich glaube, mir geht es wie vielen eher extrovertierten oder extravertierten Menschen. Ich bin viel so im Außen, viel in Beziehung und merke aber zunehmend auch, je älter ich werde, dass es total hilfreich und gesund ist für mich, mich dann mal wieder einzusammeln und so auf mich zu beziehen und auf was spüre ich gerade, was fühle ich, was denke ich gerade. Ich praktiziere schon sehr lange Yoga und merke, tut mir auch total gut und das gehört ganz fest zu meiner Routine zweimal die Woche. Und genau, also ich verbinde jetzt Meditation mit der Hoffnung oder dem Experiment. Gibt es noch sowas, was ich in meinen Alltag integrieren kann, was für mich so ein klarer Anker ist, mich nochmal so auf mich zu beziehen? Weil ich bin so vom Typ, ich gehe halt auf eine Konferenz, ich bin dann da mit wahnsinnig vielen Menschen im Gespräch und in Kontakt und ich genieße das auch. Ich nehme dann noch 3 Podcasts auf. Also ich nehme dann ganz viel auf und dann komme ich zurück nach Hause und dann kümmere ich mich um mein Kind. Dann sagt meine Frau vielleicht auch, ja, jetzt hier mach mal das und das ist liegen geblieben. Also es ist dann sofort so ein vom einen ins nächste und da zu gucken, wo kann ich denn bewusst mal langsamer gehen, Tempo rausnehmen. Das ist was ich jetzt eigentlich mehr und mehr versuche. Mal mehr und mal minder erfolgreich, muss ich ehrlicherweise sagen, weil es ist nichts, was mir automatisch liegt, würde ich sagen. Ja.
Tempo ist ein gutes Stichwort. Ich greife mal so ein paar Stationen auf. Also du hast ja, wenn ich da so mal drauf schaue, ehrfürchtig, ehrlicherweise, war ja auch immer so ein insgeheimer Wunsch von mir, von wem nicht, journalistisch zu arbeiten. Und du hast es umgesetzt. Du warst beim RBB, dort hast du, glaube ich, gestartet als feste Freie, warst dann auch beim Spiegel, um dann heute wieder more or less zumindest im Verbund zu sein, warst dann auch ein paar Jahre bei Kuhn und Jahr. Und jetzt eben an der Spitze von Harvard Business Management, was ja die deutsche Lizenzausgabe ist von Harvard Business Review und in der Spiegelgruppe eingebunden und immer im Wirtschaftsressort. Also das heißt, hat, wenn ich das so richtig recherchiert habe, wenn da meine journalistische Genauigkeit dort korrekt war, war das irgendwie so, ja, schon immer Schülerzeitung und schon immer dein Wunsch und große Neugier oder gab es da auch irgendwie Kollegenzufall in dem Weg, der ja erstmal ziemlich gerade aussieht?
Ja, also ich würde sagen, es gab sehr viele Zufälle. Also erstmal, ich wollte ganz lange schon Journalistin werden. Also das wollte ich wirklich seit der Schulzeit. Das kam so eher über das Interesse am Schreiben, glaube ich, wie bei vielen Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin zu einer Zeit Journalistin geworden. Also ich erinnere mich sehr genau an meinen ersten Tag an der Journalistenschule. Die war damals in Berlin. Das war ein Ableger der Münchner Journalistenschule, sehr renommiert. Also den gibt's heute leider nicht mehr, deswegen sage ich das, wie das so zusammengehörte. Und dann waren wir nun ausgewählt, also 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmern von ganz vielen. Ich hatte mich wahnsinnig gefreut, das geschafft zu haben. Und dann sagt dieser Schulleiter am ersten Tag, ja, schön, dass ihr alle da seid und dem Beruf geht's schlecht. Und einer oder zwei von euch werden es vielleicht schaffen, auf den Rest würde ich hier keinen Cent setzen.
Wow.
Also wo ich gedacht habe, das war schon mal eine tolle motivatorische Ansprache.
Genau, lass uns über Motivation sprechen.
Und mit dieser Haltung bin ich, glaube ich, erstmal in den Beruf gestartet, also auch mit mit dem großen Willen und dem Wunsch, aber auch Sorge und Angst. Und auch meine ersten 2, 3 Jobs, das waren eben alles so feste, freie Verträge. Hm. Und ja, ich war ganz lange, wusste ich gar nicht, werde ich das schaffen? Kann das jemals was werden? Auch eben wegen solcher motivatorischen Ansprachen. Und ich muss sagen, rückblickend, aus allen aus meiner Klasse ist was geworden. Ja, und alle sind ihren Weg gegangen. Also das war absurd. Ich finde, das hätte man auch wirklich anders sagen können. Ich habe viele, viele Jahre später dann in den USA noch mal eine Weiterbildung gemacht und dann eine ganz andere Ansprache und Haltung erlebt, wo der Programmleiter am ersten Tag gesagt hat, Jeff Jarvis, ihr seid heute da und wir haben euch ausgewählt, weil wir sehen was in euch. Und das mal zu fühlen, wie das auch anders sein kann, wenn dir jemand sagt, du bist hier nicht durch Zufall, du bist hier nicht so reingerutscht, wie viele von uns das ja dann doch immer irgendwie mal wieder im Leben glauben, sondern wir haben dich ausgewählt, weil wir was sehen und weil du schon was erreicht hast und weil wir an dich glauben. Also da habe ich dann nochmal direkt gespürt, dass das auch ganz anders sein kann.
Ist das was, was du heute siehst, so klar? Oder war dir das in dem Moment auch schon bewusst, dass das sicherlich nicht die beste Form von, ehrlicherweise reden wir da schon von einer Leadership-Haltung auch, ja, von einer Art von Feedback-Kultur, wie man Menschen auch anleitet, wie man ihnen eine Rückkopplung gibt, die gerade sensitiv am Anfang sind, ganz sensibel in den ersten Schritten.
Also das habe ich damals, war mir das überhaupt nicht bewusst. Und ich erinnere auch wirklich, dass ich in diesem Übergang von der Journalistenschule dann in den Beruf, dass das auch so geprägt war von Phasen, wo ich schlecht geschlafen habe. Also wo ich einfach wirklich Ängste entwickelt habe, weil ich so, glaube ich, so dieses Gefühl hatte, oh, wird dieser Traum scheitern, bevor er überhaupt angefangen hat. Und deswegen sage ich heute, wenn ich Mentees habe oder junge Menschen treffe, sage ich denen immer, mach dir nicht so viel Druck, vertrau irgendwie aufs Leben. Ich finde, es gibt so viele Wege und Zufälle, die dich auf irgendeine Art dann weiterführen und wo du zurückgucken wirst und sagen wirst, das war total gut. Also weil ich habe ja auch gerade gesagt, ja, Zufälle auf jeden Fall. Wirtschaft zum Beispiel, das hat sich für mich überhaupt nicht abgezeichnet.
War nicht
anfangs
ablesbar.
Nee. Ich habe Germanistik und Politikwissenschaften studiert, hatte also erst über so Politikjournalismus nachgedacht, dann sehr viel so Gesellschaftsreportagen gemacht. Habe am Anfang wirklich jeden Job angenommen, von wo ich Praktika gemacht habe. Also beim Rundfunk Berlin-Brandenburg habe ich eher da für den Lokalradio gearbeitet. Also, und ich bin dann über das Thema Bildung, das hatte ich dann eben beim Spiegel eine Weile als feste Freie gemacht, Schule und Hochschule, habe ich meinen ersten festen Job bei der Financial Times Deutschland bekommen. Und muss sagen, deswegen daran sieht man auch, dass Wirtschaft damals nicht so auf meiner Agenda war. Ich kannte diese Zeitung gar nicht. Ich sagte mir nichts. Ich so,
ja, war gut. Bäckerblume, Financial Times.
Total peinlich. Hab mich dann natürlich so informiert. Und ich weiß noch, das habe ich auch schon mal irgendwo geschrieben, wie ich aus diesem, mein erster Chef da, mit dem ich auch lange zusammengearbeitet habe, wie ich dieses Gespräch geführt habe, eben immer noch in dieser totalen Unsicherheit. Und dann bin ich da rausgegangen und dann hat er mich angerufen und mir den Job gegeben. Und ich dachte, verrückt, der hat mir das alles geglaubt, weil ich hatte mich halt schon so überverkauft. Ach ja, eine Zeitungsseite über Bildung, ja, das ist gar kein Problem und ich habe total viele Interessen. Also ich hatte so richtig dieses Impostergefühl und hatte das Gefühl, okay, du hast jetzt gerade ganz viel erzählt, aber du weißt überhaupt nicht, ob du das irgendwie einlösen kannst. Und deswegen, ich hatte so ein, wow, der Typ hat das echt eingekauft, unglaublich. Und viele, viele Jahre später, als ich dann, ich habe mit denen dann wirklich noch jahrelang zusammengearbeitet bei der Financial Times Deutschland, bei Impulse, wo ich dann auch schon Chefredakteurin war. Und als ich dann gegangen bin, hat er gesagt, ja, ich erinnere mich noch, damals habe ich diese Frau eingestellt und ich habe eine erfahrene Journalistin eingestellt und eine, von der ich dachte, die kann es nicht, aber die kann es lernen. Und das fand ich, also auch das fand ich unter cool, Motivation oder? Total super und würde sagen, da habe ich auch viel von ihm mitgenommen und gelernt, dass der hat einfach an mich geglaubt. Deswegen finde ich, hat der schon auch viel zu meinem Weg beigetragen. Und natürlich hat er mir das damals nicht gesagt. Aber dass ich auch gedacht habe, ich war so überzeugt. Also ich hatte einfach damals eine ganz andere Wahrnehmung. Ich habe nicht gesehen, dass er durchaus gesehen hat, was ich alles nicht kann.
Und wie smart auch von ihm, das dir eben nicht so transparent zu spiegeln, sondern zu sagen, ja, das hast du dran, das läuft. Und weil sonst hätte das ja auch wieder eine Rückkopplung zu dir gegeben, wo du sagst, ja, er glaubt auch nicht so richtig dran. Ja. Und oh, jetzt muss ich diesen Scheck einlösen, den ich hier so großspurig ausgefüllt habe. Und ja, spannend.
Und übers Machen habe ich dann viel gelernt und bin dann ehrlicherweise auch in der Wirtschaft hängen geblieben. Und ich finde auch, fand das immer sehr positiv, habe aber auch in der Wirtschaft viel über Menschen geschrieben und fand zum Beispiel, dass man Managerinnen und Managern und vor allem, ich habe ja angefangen, auch über Unternehmerinnen und Unternehmer zu schreiben, dann bei Impulse, dass man denen oft viel näher gekommen ist als zum Beispiel eine Politikerin oder einem Politiker. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Also Menschen dann auch nahe zu kommen und zu verstehen, was die umtreibt.
Bleiben wir noch mal ein bisschen bei deinem Job als Journalistin, bevor wir zu deiner Rolle als Führungskraft auch ganz dezidiert hinkommen. Wenn du dich so entscheiden müsstest, eher so Unternehmerporträts, also auch wirklich die menschliche Seite von Menschen, die in der Entscheidungsmacht auch stehen, zu illustrieren mit all ihren Widersprüchlichkeiten, die uns da ja begegnen, oder große Gesellschaftsreportagen oder vielleicht auch wirtschaftlich nüchterne Zusammenhänge aufzuzeigen. Wo geht so dein Herz eher hin? Gibt es da so einen Favoriten-Genre oder wo du sagst, das ist eine Art von journalistischem Arbeiten, die mir total liegt oder die sich vielleicht auch in der letzten Zeit erst entwickelt hat?
Also ich würde sagen, immer das Menschliche. Das ist auch immer so eine Neugier von mir gewesen. Vielleicht hat mich das am Ende auch zu dem Thema Leadership gebracht, dass mich immer eigentlich interessiert hat, was treibt Menschen an, das zu tun, was sie tun? Was stehen da für Geschichten dahinter? Was stehen da für familiäre Biografien hinter? Und da gibt's ja immer was. Also natürlich gibt's auch ganz viel, was die Zahlen erzählen. Das möchte ich auch überhaupt nicht schmälern. Und es gibt großartige Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel Datenjournalismus betreiben und da ganz interessante Dinge aufdecken. Aber mein Zugang war, glaube ich, immer eher über dieses Menschliche. Und dass mich das irgendwie auf irgendeine Art so einen Reiz auf mich ausübt, zu gucken, was ist da für eine Person dahinter? Was macht diese Person aus? Wo hat die was erfahren und gelernt in ihrem Leben? Und das andere, auch das ist, finde ich, irgendwie am Älterwerden ja auch schön, dass man da zurückblicken kann. Ich habe auch Dinge ausprobiert, wo ich sage, die liegen mir einfach gar nicht. Also ich habe bei Spiegel Online zum Beispiel ja, dann in der Anfangsphase, da war dann auch mal eine Stelle ausgeschrieben am Newsdesk. Und das habe ich dann ausprobiert und in Wahrheit, also ich habe mich dann auch nicht für die Stelle beworben. Ich glaube, ich hätte sie auch nicht bekommen, weil ich war da einfach nicht gut drin. Also das habe ich auch schon damals erkannt, dass das nicht meine Kernstärke ist, morgens um 5.30 Uhr eine dpa-Nachricht zu entdecken, zu gucken, ist das wichtig und das gut auf die Seite zu bringen. Also wo du einfach Schnelligkeit, Präzision, Perfektion brauchst. Ich bin eben auch eher in diesem magazinigen Bereich gelandet, weil ich eher jemand bin, der sehr kreativ denkt, versucht, ach, wie können wir die Geschichte nochmal anders erzählen. Ich bin aber nicht immer die perfekte, präzise und auch dann eben morgens um 5.30 Uhr bin ich schon überhaupt immer gar nicht so besonders präzise und
die
schnell.
Lärche, genau. Ja. Und so ein bisschen so diese Trüffel auch finden in diesem Wust an Informationen, an Nachrichten und was hat besonderen Nachrichtenwert und das, was du schilderst, ist ja eher so ein Featuren, so ein, auch mal eine Langstrecke machen, auch mal wirklich Menschen aus verschiedenen oder auch Zusammenhängen aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Und kommen wir mal zu deinem Podcast, also oder zu eurem, kann man ja in dem Fall nicht nur dir sozusagen anheften. Wegen guter Führung ist das eine, ich sag mal bewusst, eine Insel, wo du genau das total verwirklichen kannst? Oder sagst du, naja, als großes Medienhaus und im Wirtschaftsresort, da steht uns das einfach auch mal mindestens gut zu Gesicht, einen guten Podcast zu betreiben. Leidenschaft oder Pflichtübung?
Nee, ist schon Leidenschaft. Also, ich versuche natürlich auch zu schauen, was interessiert die Hörerinnen und Hörer und darauf auch Rücksicht zu nehmen. Ganz klar, diese Themen auch zu erfüllen. Aber es sind immer Gespräche, die mich auch selbst interessieren, Menschen, die mich selbst interessieren. Ich nehme wirklich auch ganz viel mit aus dem Podcast selbst, an Ideen, an Dingen, die ich ausprobiere, an Dingen, die mich bewegen und auch an Themen, die ich setze. Also zum Beispiel so das Thema Politik und Haltung. Da weiß ich einfach, das läuft bei uns tendenziell schlechter als so ganz klare Nutzwertthemen wie organisiere ich meinen Kalender besser. Das schlägt immer ein, das scheint ein großer Engpass bei vielen Menschen zu sein und das ist ja auch in Ordnung, aber auch als Harvard Business Manager ist das eine Sache, wir haben jetzt gerade einen Titel dazu gemacht, wo wir sagen, wir wollen das machen, weil das für uns als Marke auch wichtig ist, da eine Position zu ziehen und eine Haltung zu zeigen und uns nicht nur danach auszurichten, was generiert jetzt auf sozialen Medien am meisten Klicks oder eben am meisten Klicks. Also da auch eine Balance zu finden, finde ich. Ich finde zum Beispiel auch, ich versuche nicht nur Menschen einzuladen, die bereits eine große Reichweite haben, weil dann bin ich da auch meinen Beruf, finde ich, erfülle ich den nicht mehr als Journalistin. Natürlich lade ich auch mal Leute ein, die eine große Reichweite haben. Das ist ja auch nichts Schlechtes, aber manchmal nimmt mir das so ein bisschen Überhand. Finde ich auch bei mir in der Branche, wenn ich das beobachte, dass da nur noch danach geschaut wird, wer hat eine große Reichweite und kann mich dabei unterstützen, größer zu werden. Und ich finde, als Journalistin ist es immer meine Rolle, auch Leute zu entdecken, Themen zu entdecken und nicht nur gucken, wer ist jetzt auf LinkedIn zum Beispiel groß.
Ne? Genau, weil sonst haben wir ein ähnliches Phänomen, wie wir es ja schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten aus den Talkshows, aus den klassischen kennen, dann sitzen immer die gleichen da. Ja? Und es drehen sich die Gespräche im Kreis, wir haben eine krasse Bubble, sind wir sowieso schon ein bisschen in der Gefahr. Gibt es vielleicht auch etwas, was du dich gerade so spontan, ich weiß nicht, ob dich das jetzt ein bisschen überfordert, aber ich frage einfach mal ein Gespräch, wo du sagst, wow, das war so eine richtige Entdeckung. Da habe ich gar nicht so mit gerechnet, dass mich das so umhaut, ein Gespräch in letzter Zeit, wo du sagst, das hat so richtig reingehauen, aus welchen Gründen noch immer.
Also ich hatte super viele Gespräche wirklich, die mich total bewegt haben und wo ich ganz viel mitgenommen habe. Was mir jetzt gerade eingefallen ist, weil eben mit dem Entdecken, weil das eine schöne Geschichte war, das habe ich jetzt für den Sommer auch nochmal rausgeholt. Eine Folge, da geht es um Konflikte mit Verena und Rem Dajeschke. Das sind zwei Unternehmerinnen aus Berlin, Familienunternehmen, kleineres, also eben nicht so aus dieser Konzernbubble. Und was ich toll fand, das sind Hörerinnen und die haben sich gemeldet und haben gesagt, wir finden den Podcast toll und wir hätten vielleicht mal Interesse. Und da habe ich so gedacht, zwei Schwestern, die Mutter ist auch noch im Unternehmen. Da habe ich gedacht, wollte immer mal über Konflikte sprechen. Das wäre doch interessant. Und dann hatten die gerade sich auch noch sehr mit diesem Thema beschäftigt und das fand ich toll. Und das hat mich einfach sehr gefreut, weil es eben so, die sind auf mich zugekommen und das hat super gepasst und das Thema hat gepasst. Also das war so eine Entdeckung, die mich sehr gefreut hat. Mhm. Aber es gibt wirklich ganz viele andere Gäste, wo ich sage, das hat mich das Jahr über total bewegt.
Und auch getragen. Manchmal trägt einen ja auch so ein Gespräch wirklich durch die Woche, durch das Jahr, durch den Monat, was auch immer. Und also ich höre da so ein Stück weit, dass du auch deine Intuition bemühst, ja, dass du dem auch folgst, also dass du nicht nur so eine krasse Agenda hast, ich vermute mal schon Redaktionsplan, klar, aber durchaus dir auch die Freiheit da rausnimmst zu sagen, ich möchte da gern auch mal eben vielleicht nicht nur das, was dem Algorithmus gefällt, das, was die Reichweite vielleicht hergibt, sondern auch das, was mich persönlich interessiert.
Ja.
Gibt es vielleicht auch sowas, wo du sagst, das sind im Moment aber auch, wenn wir jetzt mal auf die andere Seite springen, Themen, an denen kommt man, doofes Wort, ja, kommt man im Moment einfach nicht vorbei in Sachen Führung, wo du sagst, das stößt so dermaßen durch die Decke, das können wir nicht negieren, da müssen wir drauf reagieren, auch in unserer Rolle als Harvard Business Manager. Mhm.
Also man könnte jetzt fast mal so ein bisschen, wir könnten mal so eine Unterteilung wagen, finde ich, in so Themen, die eigentlich immer präsent sind, in unterschiedlichen Ausprägungen und Themen, die so neu dazukommen und vielleicht auch so eine Phase haben. Also ein Thema, was natürlich gerade, finde ich, eine große Phase hat, ist, wie organisieren wir eigentlich die Zusammenarbeit neu? Weil sich einfach durch Corona so viel verändert hat. Ich höre das aus allen Unternehmen, dass das eine Riesenherausforderung ist. Also sei es nun dieses Thema, unsere Leute kommen nicht zurück ins Büro, was mache ich? Oder dass die Zusammenarbeit so nicht klappt. Also da diesen Weg zu finden, und das spüre ich ja auch an mir selbst und bei uns als Team, dass ich finde, wir sind auf einem ganz guten Weg, aber es sind nochmal Probleme, haben sich verschärft. Also zum Beispiel ist mein Kalender voller als vorher, um ein ganz banales Beispiel zu nennen. Warum? Weil sich eingebürgert hat, dass wir über Themen, die wir früher wirklich en passant beim Vorbeigehen geklärt haben, dafür ist jetzt ein Termin eingestellt. An Bürotagen habe ich aber jetzt beides. Also ich möchte einerseits mit Leuten auf Zuruf mal was besprechen, dann habe ich aber noch die Termine. Also das wieder neu zu organisieren und zu überlegen, wie können wir denn optimal zusammenarbeiten, wenn wir zum Beispiel nur noch 50% oder 60% gemeinsam an einem Ort sind, das finde ich ist eine ganz große Frage. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, wir gehen da gerade erst los. Das ganze Thema Stress und Deep Work, ich glaube, das hat sich eben nochmal total verschärft, dieses, was Vera Starker ja auch sehr viel macht, dieses ständig unterbrochen werden, das bekommen wir viel zurückgespielt und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was einfach an der Technologie liegt, wie komme ich damit zurecht, dann das ganze Thema KI. So, also um mal so ein paar Themen zu nennen. Was ich aber zunehmend auffinde, ist, also ich sage manchmal so mir selbst oder meinen Kollegen, dass ich so finde, Führungsthemen und Lebensthemen haben eigentlich große Parallelen. Also und deswegen finde ich, ganz viele Themen, die uns heute beschäftigen, die sind überhaupt nicht neu. Und da kannst du zurückgucken in irgendwelche alten Aufzeichnungen und die haben schon Philosophen beschäftigt. Und
Sokrates, Platon, wie auch immer.
Ja. Und in Religion Menschen beschäftigt, weil das einfach die großen Fragen sind. Und das sind eben so große Fragen, was möchte ich eigentlich erreichen in meinem Leben und wie gestalte ich Beziehungen zu anderen und was ist mir da wichtig und wie kann ich diese Beziehung irgendwie sinnvoll und, ich weiß gar nicht, fruchtbar, also in einem Sinne, dass es auch was Gegenseitiges ist, gestalten. Und ich finde, gute Führung hat einfach wahnsinnig viel damit zu tun, bei sich selbst anzukommen, zu verstehen, wie ticke ich, was sind meine Bedürfnisse, zu verstehen aber auch, es gibt andere Menschen, die andere Bedürfnisse haben und darüber in so ein positives Gespräch zu kommen. Und deswegen ist das, finde ich, so ein Bogen, der eigentlich bleibt, der uns auch als Harvard Business Manager begleitet. Was stärkt eigentlich Vertrauen? Aber eigentlich sind das ganz alte Themen.
Ja, also ich, die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer werden jetzt auch schon die Good Work-Prinzipien erkennen, die ich ja mal so ein Stück weit formuliert habe. Und das erste lautet gelungene Beziehungsgestaltung. Also dass das sozusagen als Kardinalsprinzip der Zusammenarbeit und Führung ist ja eine Variation von Zusammenarbeit. Mehr würde ich es nicht sehen, anders würde ich es nicht sehen oder vielleicht etwas darüberliegendes. Und das zweite wären flexible Strukturen. Du hast beides gerade angesprochen in dem, was du als Führungskraft auch erlebst und gestaltest. Mhm. Ja, Beziehung. Und da zählt natürlich das Thema Vertrauen ganz, ganz richtig dazu. Und ich hake da nochmal nach, nämlich, was ist so mit diesen ganzen Methoden? Also, wir neigen vielleicht auch wir Deutschen ja dazu, Dinge gern mal zu ideologisieren und zu modellieren, also in Modelle zu packen. Und wenn wir ehrlich sind, ist es ja ganz oft GMV, gesunder Menschenverstand, mit drei Bubbles und ein paar Linien drumherum. Und wir sind trotzdem total beeindruckt. Was siehst du da so an Trends? Also jetzt wirklich mal so aus der Metaperspektive. Du hast ja einfach auch eine Fülle von Gesprächen, von Informationen. Was würdest du sagen?
Also ich finde, bei Methoden ist oft die Sache, also ich sehe es wie du, dass ich finde, eine Methode ist oft ein erster Einstieg, ein Schritt. Und es gibt oft 10 verschiedene Methoden, die alle sehr effektiv und gut sein können. Es geht ja nur darum, sich mal auf was festzulegen. Also es gibt 10 verschiedene Methoden, wie Leute ihren Kalender organisieren. Ich glaube, das Wesentliche ist, dass man sich dann selbst irgendwann mal auf eine Methode festlegt und sagt, so mache ich das jetzt, das ist jetzt mein Prinzip und da halte ich mich dran. Und ich werfe das nicht, das kennt man ja auch, dass man dann oft, wenn man so unzufrieden ist, dann jeden Monat eine andere Methode testet und meistens bringt es das ja nicht so richtig. Und so finde ich es in der Teamführung auch. Feedback, das ist ja überhaupt kein Hexenwerk. Also da kann ich mir 5 Methoden im Internet auch zusammen googeln. Da sind kostenlose Leitfäden auch ganz in Ordnung. Verschiedene Fragen da angucken. Also das, finde ich, ist nicht der Engpass. Ich glaube, das Thema ist eben oft dann doch die Haltung. Mit welcher Haltung versuche ich diese Beziehung zu gestalten? Also gehe ich mit einer Haltung zum Beispiel rein, dass ich jemand anders über mein Zuhören und mein Feedback einfach nur steuern möchte und diese Person dahin bringen möchte, wo ich sie haben möchte? Oder versuche ich wirklich zu verstehen, was diese Person mir sagen möchte. So. Und deswegen finde ich, da kommen Methoden an ihre Grenzen. Also, und da lasse ich, glaube ich, auch so in meiner eigenen Karriere immer mehr so Methoden hinter mir in dem Sinne, dass ich eben denke, zum Beispiel sowas wie Vertrauen ist einfach eine Haltung und da geht es darum, das auszuprobieren und immer weiter loszulassen. Mhm. Und ich merke, das ist für mich was, womit ich mich sehr gut fühle, das ist sicherlich auch persönlichkeitsabhängig, was mir Freiraum gibt, also immer mehr auch zu lassen und zuzulassen und zu sehen und gerade als Chefredakteurin, ich bin auch im System aufgewachsen, wo Leute halt sagen, das ist gut und das ist schlecht und sich bewusst zu machen, das ist ja jetzt erstmal meine Meinung und vielleicht auch mein Geschmack, zum Beispiel was so ein Cover angeht, das ist jetzt erstmal mein Geschmack so und dann zu gucken, wie kann es dann noch mehr als mein Geschmack werden und wie kann ich in einen guten Dialog darüber gehen und die andere Person auch fragen, was möchtest du eigentlich, warum schlägst du mir das Bild vor, warum spielt es für dich eine Rolle? So.
Und an der Stelle ist es Zeit, unseren heutigen Werbepartner, die R&V Versicherung, vorzustellen. Und ihr kennt sie alle. Die R&V. Bestimmt schon gesehen, gehört, vielleicht seid ihr sogar dort versichert. Wir würden heute gerne aber mal einen Blick auf die R&V als vielleicht potenziellen Arbeitgeber für dich werfen. Die R&V hat 17.000 Mitarbeiter ganz über ganz Deutschland verteilt. Am Hauptstandort Wiesbaden sitzen aber die meisten der Mitarbeitenden und ich sag mal so, das Thema New Normal ist dort nicht nur ein Schlagwort, sondern wirklich Programm. Also, es gibt sehr flexible Arbeitszeitmodelle. Das heißt, Remote-Arbeiten kann in großen Teilen auch wirklich gelebt werden. Es gibt ganz kreative und sehr auf den persönlichen Arbeitskontext zugeschnittene Raumkonzepte, also kreative Workspaces für Workshops, aber natürlich auch Möglichkeiten, konzentrierte Deep Work zu verrichten. Also von daher wirklich ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld. Neben dem natürlich auch eine ganze Reihe an Benefits, 30 Tagen Urlaub und 14 Monatsgehälter. Also alles in allem ein attraktiver Arbeitgeber. Und ein Thema, das würde ich gerne nochmal ganz besonders rausheben, nämlich das Thema Führung. Das wird dort unter dem Stichwort New Leadership auch wirklich gehighlightet. Es gibt ein neues Leitbild für Führung, wo auch die Anforderungen unserer modernen Arbeitswelt wirklich eingeflossen sind. Also von daher, schaut euch gerne um auf der Seite jobs.ruv.de. Dort findet ihr alle offenen Stellen und wer weiß, vielleicht seid ihr ja bald schon Mitarbeitende, Mitarbeiter der A&V-Versicherung. Viel Erfolg! Ja, und eben diese Kurve, die du gefahren bist in Richtung Haltung, dann sind wir ja ganz schnell auch beim Thema Mindset, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu, weil die Verlockung ja dann ganz oft ist, wenn die Methode an sich ja nur das Werkzeug ist. Also wir sind ja, also wer ist Diener, wer ist Herr? Ja, also die Methode sollte ja immer Diener sein. Ich glaube, wir hatten da eine Zeit lang auch ein bisschen eine Mittelzweckumkehrung, dass wir uns da auch wahnsinnig verneigt haben von manchen Methoden. Stichwort so Scrum und Agilität und OKR und eine wahnsinnige Ehrfurcht entwickelt haben. Und dann kommen wir ganz oft an der Stelle vorbei, dass wir sagen, die Methode allein richtet die Dinge nicht. Wir müssen uns in unserer Haltung weiterentwickeln. Das ist dooferweise aber nichts, was man einfach wie ein Auto in die Werkstatt schieben kann und dann werden mal ein paar Schräubchen gedreht und dann geht's wieder. Bleiben wir nochmal trotzdem bei
dem. Aber ich muss noch eine Sache zu den Methoden, weil ich das finde ich auch so ein wichtiger Punkt, bei all diesen Moden auch mal ehrlich einen Blick darauf zu werfen, wo stehen wir denn? Und da hatte ich Judith Muster, auch die Soziologin bei mir im Podcast, die war bei dir, glaube ich, auch schon im Gespräch,
ja,
oder?
Genau.
Die fand ich auch eine Bereicherung. Also dann, wie gesagt, eins von sehr, sehr vielen guten Gesprächen, eben zu gucken, was ist denn da? Wie ist denn Kultur? Viele Probleme sind längst gelöst in einer Organisation. Und es ist dann immer so schnell, komm, wir machen jetzt das oder wir machen das. Und ich finde, also auf allen Ebenen zu schauen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Was ist erforderlich? Und dann eben auch dabei zu sein. Ich finde, es gilt für das eigene Team genauso wie für eine Konzernstrategie. Und da, ja, nicht so, also man hatte ja manchmal so das Gefühl, die alte Organisationsweise ist einfach uncool. Und ich finde, das muss nicht schlecht sein. Also viele Unternehmen funktionieren so eigentlich ganz gut, dass sie immer noch relativ hierarchisch strukturiert sind und Mitarbeitende dann aber doch in diesem System viel Spielraum haben. Und wenn man das weghaut, finde ich, muss man schon mal erstmal ziemlich genau wissen, was sollen die Leute denn eigentlich tun? Was dürfen die dann auch mit ihrer Verantwortung? Weil auch da siehst du, ich hatte sehr viele, also so ist das Podcast inspiriert einen wirklich. Ich fand das auch interessant. Wir hatten auch dazu mal eine ausführliche Studie bei unserem Harvard Business Manager. Die war super über Narzissmus. Das eben, anders als man vielleicht jetzt auf den ersten Blick denkt, war von Florian Feltes und Markus Heidbrink und Viktoria Berg, nur um die mal zu zitieren, New Work Unternehmen einen relativ hohen Grad an oder viele narzisstische Mitarbeiter und Mitarbeiter in ihren Reihen haben.
Spannend.
Spannend, ne? Weil man ja so denkt, ja, da nehmen wir es raus. Aber dann, als ich mit denen darüber diskutiert habe, habe ich gedacht, das macht ja auch Sinn, weil du nimmst die Hierarchie raus, du machst das erstmal ein bisschen offener. Und wer sind die ersten Menschen, die nach Macht greifen? Das sind sehr machtbewusste Menschen, das sind vielleicht eher egozentrierte Persönlichkeiten. Und deswegen ist es ein Thema. So, und das fand ich interessant, dass du nicht einfach nur ein Versprechen machen kannst. Manchmal verschärfst du sogar ein Problem.
Absolut.
Weil du die bewährten Systeme rausnimmst. Und deswegen ist so quasi, finde ich, der, was ist das Learning, da sehr genau drauf zu achten und zu gucken, okay, ich will da was einführen, was könnte es für Konsequenzen haben, trotzdem natürlich mutig, diese Schritte zu gehen, aber diese Dinge mitzudenken, oder?
Kommen wir ja schon langsam in so eine New Work, sagen wir mal, kritische Würdigung und letzten Endes auch ja total, also sprichst mir aus meinem Good Work Herzen, nämlich erstmal, ich fasse nochmal ein bisschen zusammen, also Bestandsaufnahme machen. Natürlich, neu allein ist kein Selbstzweck. Ne? Neu allein macht noch nichts gut. Mhm. Und alles, was bisher gelaufen ist, kann nicht schlecht sein, sonst gäbe es uns einfach nicht mehr, mhm, in der Form. Also das dürfen wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen und ja, auf jeden Fall. Und auch zu denken, dass eine Abschaffung von Hierarchien das Paradies auf Erden bedeutet. Auch da können wir beide, glaube ich, genügend Gegenbeispiele aufführen. Und für mich, ich finde das spannend, was du sagst mit den Narzissten, weil eine Facette von narzisstischen Nöten, um mal da Klaus Eidenschink auch nochmal zu zitieren, der auch ein wunderbares Gespräch bei Good Work schon hatte, ist ja auch eine große Begeisterungsfähigkeit. Also durchaus. Und, ja, und wo springt die drauf? Gerne auch auf so Themen, wo es glitzert, wo es flirrt, wo Versprechungen, Verheißungen drin sind. Und dass in dieser Bubble sowas wie narzisstische Bewegungen, auch Eitelkeiten nicht gerade rar gesät sind wir ehrlich, ist für mich auch irgendwie logisch.
Ja, ja, und es sind ja durchaus auch Menschen, die erstmal was voranbringen, absolut, die wollen.
Absolut.
Und ich glaube, das hat eben auch noch den Aspekt, den man sich bewusst machen muss. Nicht mal muss, aber vielleicht könnte, sollte als Führungskraft. Ich habe mal einen Newsletter geschrieben mit dem Titel Hat Ihr Vorgänger geführt wie Lord Voldemort? weil ich finde, wir wollen ja oft Dinge verändern und dann kommen wir rein und Menschen haben natürlich eine Erfahrung gemacht in ihrem Leben.
Nicht doof.
Genau, in ihrem Unternehmen, in der Schulzeit. Und meine Lebenserfahrung ist jetzt einfach, dass so ein Vertrauen und wirklich so ein offenes Arbeiten, dass das erstmal wachsen muss und dass es erst eigentlich 5-mal bestätigt werden muss und 5-mal gelernt werden muss, oh, wenn ich jetzt einen Fehler mache, es passiert wirklich nichts. Weil wir ja alle so aufgewachsen sind, doch eher in so einer Fehlerkultur, wo es schlecht ist, wenn man was falsch macht, wo man vielleicht bloßgestellt wird, wo es unangenehm wird. Also ich empfehle dazu auch immer die Arbeit von Amy Edmondson und das ganze Thema Fehlerkultur. Und ich finde auch Edmondson hat das jetzt in jüngeren Interviews nochmal gut erklärt, weil ich glaube, manchmal auch dieses Fehler, die Leute haben das manchmal falsch verstanden, dass sie gesagt hat, die Führungskräfte sagen oft, ja, ich mache doch jetzt eine gute Fehlerkultur und ich sage meinen Leuten doch, die dürfen Fehler machen. Und dass man aber auch verstehen muss, eben, dass die Menschen eben mit diesem Package kommen, also dass man es tendenziell auch überkommunizieren muss. Ja, selbst wenn du da eine ganz vertrauensvolle Haltung hast und Fehler zulässt und da eine psychologisch sichere Kultur schaffen möchtest, bringen die Menschen ja auch was mit und haben vielleicht schon viel Unsicherheit erlebt. Ja, ich habe es jetzt ein bisschen kompliziert erklärt.
Überhaupt nicht. Ich finde, diese Würdigung dessen, was die Menschen an Erfahrung mitbringen, das ist ja schon mal, finde ich, ein total wichtiger Schlüssel. Denn kommen wir nochmal auf dieses Thema Haltung. Ich eier ganz schön um dieses Mindset-Thema rum. Du merkst es vielleicht schon, weil ich kann doch nicht im Ernst glauben, dass ich das mit einem Workshop geheilt bekomme.
Ja.
Auch nicht mit 2 und auch nicht mit 3. Natürlich komme ich irgendwann an der Stelle vorbei, dass ich sage, Haltung rules, ja, also Mindset rules, klar. Und dann der nächste Sprung ist ja diese Verkürzung, Ursache, Wirkung zu sagen, okay, alles klar, dann müssen wir da genau ansetzen. Viel schlauer ist es ja, wie du es auch beschreibst, zu sagen, wir müssen ja erstmal würdigen, was da ist, was da war. Und mit dem arbeiten, was ist, und dann ansetzen. Du kannst ja diese Abkürzung einer Erfahrung nicht wegnehmen. Mhm. Also, oder nicht vorschlagen. Also, die Menschen müssen ja durch eine Erfahrung gehen. Und ich würde sagen, jetzt sind wir jetzt mal mindestens mal auch von der Metaebene in deiner Rolle als Führungskraft. Bist du selbst denn auch manchmal, du sitzt jetzt in diesem Honigtopf, ja? Du hast also auf journalistischer Ebene wirklich Zugriff auf die tollsten Modelle, Methoden, Denkweisen, Ansätze, kluge Menschen im Gespräch, im Podcast, in deiner Recherche für Artikel. Wie sehr fühlst du dich manchmal, wenn du ehrlich bist, auch verführt, da auch auf Dinge aufzuspringen? Oder ist das was, wo du sagst, bleibe ich kühl, ich habe hier so meine Führungsprinzipien und da lasse ich mich gar nicht so sehr von beeindrucken, was da draußen passiert?
Ach nö, ich lasse mich da schon beeindrucken und ich finde, ich sehe das für mich auch eher so als Lernreise. Also ich glaube ja gar nicht, dass ich fertig bin, sondern dass da immer Dinge dazukommen. Und wahrscheinlich, wenn du jetzt sagst Intuition, will ich mir wahrscheinlich sogar intuitiv meine Gesprächspartnerinnen und Partner so auszusehen, da kann ich noch was lernen und das ist doch irgendwie was, was mir gerade noch ein bisschen fehlt oder was wachsen darf. Von daher nehme ich viel mit. Ich finde, manchmal eine Herausforderung ist, also auch gerade, wir haben ja auch im Harvard Business Manager die ganzen Frameworks und so geht's perfekt und so kannst du das machen, sich dadurch nicht so zu überfordern eigentlich. Weil ich würde sagen, es geht halt nie perfekt. Also meine Haltung ist eher, es ist immer ein Weg und es ist immer eine Annäherung. Und auch wenn ich versuche, gewisse Prinzipien zu leben und auch als Führungskraft so aufzutreten, natürlich gelingt es mir nicht immer. Und vielleicht wird es auch mal bei einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin anders ankommen und sie wird mich anders erleben. So. Also ich finde das so ein bisschen für sich zu balancieren, zu sagen, wo möchte ich jetzt nochmal einen Schritt weiterkommen, ohne sich jetzt aufzubauen, ja, jedes Feedback, was ich gebe, ist perfekt. Natürlich ist nicht jedes Feedback, was ich gebe. Und manchmal habe ich irgendwie einen schlechten Tag und gehe Leuten sicherlich manchmal auch auf die Nerven. Also das so zu balancieren, ist, glaube ich, immer ganz gesund. Zu sagen, wo will ich hin mit meiner Ambition? Was ist mein Weg? Was ist mir wichtig?
Ja, so ein bisschen. Ich kam so von diesem Gedanken, du weißt schon, Schuster, Schuhe, Friseur, Frisur. Und die Versuchung liegt ja nahe. Du hast alles im Zugriff. Und also ich stelle es mir einfach auch verlockend vor, Dinge da auch auszuprobieren, was ja per se erstmal nicht verkehrt ist. Also seinen eigenen Horizont da weiterzuentwickeln, auch in der Führungsrolle. Gleichzeitig aber auch irgendwo ein lesbaren Kurs zu fahren als Führungskraft. Also das ist ja schon ein Trade-off, eine gewisse Balance zu sagen, ich habe in irgendeiner Art und Weise, nenne es meinen Stil oder meine Mitarbeitenden können mich lesen in dem, wie ich führe und gleichzeitig bin ich auf einer permanenten Weiterentwicklungsreise und habe auch diese Ambition, da sind wir. Wie gehst du mit diesem, das ist ja unter Umständen ein Spannungsverhältnis. Wie schaust du da drauf?
Also ich glaube einerseits mit Humor, weil ich glaube schon, also da müsste man ja eigentlich jetzt mal meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen. Einige, die lachen schon und sagen, ah ja, ja, ich weiß, ist dein Thema, habe ich auch gerade bei dir im Newsletter gelesen. Ja, also die kennen das schon von mir, dass mich Themen gerade irgendwie beschäftigen und dass die dann natürlich auch in der Arbeit wiederkommen. Ich würde nicht sagen, ich bin so ein Mode-Hype-Mensch, also dass ich so... Eben, weil ich eben gar nicht so viel auf Methoden draufspringe. Also, dass ich sage, wow, das ist jetzt die Methode. Bei mir gibt es jetzt nur noch das 5, ich denke mir jetzt gerade eine Methode aus, das 5F-Feedback oder sowas. Und dass Leute das dann entschlüsseln. So, also von daher versuche ich eher so kleine Dinge einzubauen und jetzt zu sagen, oh, wie könnte ich jetzt, ich überlege jetzt gerade zum Beispiel mit meiner Stellvertreterin die Zusammenarbeit, dass wir das noch ein bisschen besser organisieren können in dem Sinne, dass wir noch weniger abstimmen. Zu den Themen, die wir schon gemacht haben. Und da war zum Beispiel Svante Almers, die war zusammen mit Michael Trautmann zum Thema Selbstorganisation im Podcast, hat mir sehr gut gefallen. Da habe ich gemerkt, da bin ich, glaube ich, noch nicht so ganz gut aufgestellt, daran nochmal konkret zu arbeiten. Aber das sind eher so die Felder, an denen ich arbeite. Und ich glaube, was du sagst, ich finde schon wichtig, also und ich spüre das, wie wichtig das ist, dass Menschen dich einordnen und lesen können und dass das eben das oft zum Beispiel Vertrauen total beschädigt, wenn das nicht so ist. Und ich habe das schon öfter wahrgenommen. Ich baue jetzt einen ganz kleinen Kringel, aber ich finde das ganz interessant. Oder ich fand es eine interessante Beobachtung. Wir hatten einen fantastischen Artikel auch von Anne Morris und Francis Frey zum Thema Vertrauen und Vertrauenswackelpunkte. Weil der Artikel, was hat der gemacht? Da mal genauer hingeguckt. Vertrauen ist ja immer so ein Riesenthema. Wo könntest du denn potenziell mit dem Vertrauen wackeln? Also warum verlieren Leute vielleicht das Vertrauen in dich? Und da haben sie drei Punkte genannt. Einer ist so ein bisschen der Punkt Ungeduld. Also wenn man dann im Meeting schon mal denkt, jetzt habe ich es doch verstanden und dann hibbelig wird oder ins Handy guckt, da können Leute natürlich Vertrauen verlieren, weil sie sich nicht mehr gesehen fühlen. Und ein anderer Punkt war eben, auf den ich jetzt gerade hinaus will, das nicht authentisch sein. Also ich habe das häufiger mal erlebt, dass Führungskräfte nicht so viel von sich zeigen wollen. Und dass das dann für Misstrauen sorgt, weil das so viel Spielraum für Interpretation aufmacht. Und bei mir ist nun, ich bin einfach jemand, der relativ viel von sich zeigt. Und ich glaube fast auch, dass das für Leute manchmal einfach ist. Also die wissen so, also die wissen jetzt nicht alles aus meinem Leben, aber wir sind ein Team, wir teilen relativ viel miteinander. Also du weißt, wer bei uns im Team Rad fährt und du weißt, wer gerne gärtnert. Und die Leute wissen eben auch, dass ich gerne Yoga mache und eine Datscha habe, die mir wichtig ist und meinen Balkon bepflanze. Und wir haben Montagmorgen so ein Update, wo ich dann manchmal auch frage, was soll ich jetzt für den Herbst bepflanzen? Also und ich habe das Gefühl, also dass das für mich gut funktioniert und für unser Team und dass das auch eine gewisse Erwartbarkeit schafft.
Und das finde ich jetzt auch nochmal, deswegen danke für die Schleife, auch nochmal eine spannende Differenzierung zwischen erwartbar heißt nicht immer gerade bei einer Linie bleiben, sondern einfach auch ein Stück weit offenlegen, mhm. ja, teilen, mhm. etwas anbieten, ist es ja auch ein Beziehungsangebot. Und
darf ich noch ein Beispiel dazu sagen?
Weil du darfst gerne ein Beispiel sagen.
Weil ich finde, das war für mich so ein total wichtiges Learning, es zu formulieren, also für sich zu erkennen und zu formulieren und zu besprechen. Ich weiß zum Beispiel, eine ehemalige Assistentin von mir und meine Assistentin jetzt, die kennt mich auch so gut, oder Teamassistenz für uns alle. Ich bin so jemand, ich habe ein sehr hohes Freiheitsbedürfnis. Ich weiß auch, dass das ein sehr hoher Wert von mir ist. Ich habe auch eine Coaching-Ausbildung, die das alles nochmal bestätigt hat. Also da bin ich relativ klar. Und ich weiß, dass für mich, wenn der Kalender so voll wird, wie es aber in meiner Rolle dann manchmal so ist, dass das bei mir einen ganz hohen Druck auslöst. Und darüber aber zu sprechen, also auch wie sind meine, und diese eine ehemalige Assistentin kam dann zu mir und meinte, Antonia, ich schicke dir jetzt ganz viele Termine, weil ich muss jetzt auch noch die Mitarbeitergespräche reinstellen. Und ich weiß, dass das was ist, das dir wichtig ist, aber ich wollte dich da vorher informieren, weil ich weiß, dass das immer so ein Momentum ist, wo du kurz dich erschreckst oder vielleicht schlechte Laune bekommst, aber ich habe das bedacht und ich habe es bedacht, dass du dann und dann eine Pause hast. Und das war für mich total wertvoll, also zu wissen, ich habe da ein Thema und vielleicht reagiere ich da sogar manchmal ein bisschen überzogen, wenn es an dieses Wertfreiheit bei mir geht, weil ich mich dann irgendwie fremdgesteuert fühle. Das ist ja das, was den Stress auslöst. Das sind ja gar nicht die Termine, sondern dieses innere Gefühl, dass das was mit mir macht. Ich bin verplant, ich habe keinen Raum mehr, dass ich das morgens so ins Büro gehen kann und einfach machen kann, was ich will. Und dann aber auch zu sehen, ich kann da mit anderen Leuten in Beziehung und im Dialog drüber sein. Die können das annehmen, die können das verstehen, die können auch damit planen. Und wir können darüber kommunizieren. Also das finde ich total wertvoll, wenn man so seine Werte erkennt und auch Wertverletzungen und weiß, wo komme ich eigentlich in so ein Feld, wo es mit mir unbequem wird und das einfach thematisiert.
Also ja klar, und Autonomiestreben ist ja uns Menschen alle eingebrannt sozusagen in die DNA. Nicht jedem gleich und nicht jeder, aber grundsätzlich ein Grundmotivator oder Grundtreiber für uns Menschen. Und das ist ja auch ein Thema, du hattest es eben schon mal ein bisschen touchiert. Wie geht ihr damit um im Team? Stichwort jetzt auch Selbstgestaltung und Selbstorganisation und auch solche Dinge wie wer kommt wie oft ins Büro, weil ich könnte mir vorstellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer da jetzt auch ganz gespannt sind und sagen, jetzt haben wir hier eine Führungskraft, die auch gleichzeitig, ich greife nochmal das Bild auf, Zugriff hat auf alle möglichen tollen Modelle und Vorgehensweisen. Wie handhabt ihr das? Also wie viel Freiheit haben deine Mitarbeitenden auch in ihrer Autonomie, in ihrer Selbstgestaltung, ganz konkret gesprochen, am Beispiel Homeoffice, am Beispiel Entscheidungen. Aber fangen wir mal vielleicht mit unserem All-Time-Favorite, mit dem Homeoffice an. Wie handhabt ihr das ganz konkret?
Also ganz konkret, wir haben eine 50-50-Regelung. Hälfte im Büro, Hälfte zu Hause. Wir haben einen festen Teamtag die Woche, wo wir auch alle im Büro sind. Und wir haben den zweiten Tag flexibel, wo wir uns ein bisschen aufteilen und eben auch nach Arbeitsfeldern. Also manche Kollegen kommen dann am Dienstag zusammen und manche am Montag. Das ist erstmal die Grundlage, auf der wir arbeiten. Und der Teamtag hat dadurch natürlich viel mehr Gewicht bekommen. Also dass dieser eine Tag, wo wir die Woche da sind, da machen wir längere Workshops, da machen wir unsere Konferenz, da versuchen wir jetzt auch eben Entwicklungsthemen hinzulegen, die wir als Team haben. Und was ich total wertvoll finde, ist, wir haben jetzt, oder ich habe schon da geteilt, wie es ist für mich eigentlich, mit diesen ganzen Inhalten immer konfrontiert zu sein. Meine Kolleginnen und Kollegen sind das ja auch.
Genau.
Und es sind sehr erfahrene Kolleginnen, die das schon sehr viele Jahre auch machen und die auch immer wieder Impulse einbringen. Also erinnere ich mich jetzt zum Beispiel an einen Impuls einer Kollegin, die sagt, die hat für sich sehr dieses Deep Work-Thema oder trägt das immer, ich würde nicht mal sagen, wir haben das alle, aber sie trägt das stark ins Team.
Ein bisschen Botschafterin vielleicht für das Thema.
Genau, ja. Die auch gesagt hat, hier, ich habe diesen Text, wir haben einen Text, der heißt Der unberührbare Tag, glaube ich. Müsste ich nochmal nachschauen, falls du es verlinken willst. Und da geht es genau darum, dass man eben einen Tag ungestört arbeiten will. Und dann hat die das ins Team getragen und hat gesagt, ich möchte das gerne austesten. Heute ist dieser Tag, wo ich nicht gestört werden kann. Ich kündige euch das an, einen Tag vorher, damit ihr das wisst. Ich probiere es aus und sie hat uns dann auch dazu Feedback gegeben, wie es war. Und also so habe ich auch meine Kolleginnen und Kollegen, die immer wieder neue Dinge ins Team hineintragen und sagen, ich würde jetzt gerne das mal probieren. Ich habe eine Kollegin, die sich sehr mit Diversity, mit dem Thema beschäftigt und einen fantastischen Workshop mit uns organisiert hat, wo es eben um Bias ging, wo es um Sprache ging, wo wir nochmal an unserer Sprache gearbeitet haben. Also das ist dann natürlich ein richtiger Gewinn. Und auch das Wissen im Team zu nutzen. Also ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die so ein tolles Team hat, sondern auch, es gibt ganz viel Wissen im Team, es gibt ganz viel Interessen und zuzulassen, dass Leute das reintragen und dass man es eben auch für organisatorische Themen nutzt.
Genau. Und auch tatsächlich dadurch die Organisationsgestaltung partizipativ vorantreiben.
Ja.
Hört sich sehr schlüssig an. Was ist mit Retrospektiven? Also bleiben wir mal bei dem 50-50. Habt ihr euch selbst dann auch irgendwie eine Zeit gegeben, wo ihr sagt, wir machen das jetzt mal so und nach einer Zeit x Monaten beispielsweise schauen wir nochmal zurück und schauen, passt das für uns? Ist es zu viel, zu wenig? Müssen wir da adjustieren? Brauchen wir vielleicht noch mehr Strukturvorgaben oder kommen wir damit wunderbar hin?
Also wir haben hier tatsächlich für den ganzen Verlag Betriebsvereinbarungen ausgehandelt. Das gibt ja eh auch schon mal ein bisschen den Weg vor. Und das fand ich jetzt auch als Orientierung hilfreich. Für mich war eigentlich das größte Learning, weil ich bin, glaube ich, einfach nicht so ein Regelmensch jetzt erstmal grundsätzlich. Und ich habe gemerkt, ich habe so ein bisschen am Anfang so kommuniziert, ja, das passt schon, wir machen jetzt diese 50% und dann gucken wir mal. Da habe ich aber für mich gelernt, dass dann Kolleginnen mit Rückfragen zu mir kamen und sagten, ja, aber wie ist denn das? Ich bin doch schon immer so und so viel im Homeoffice, dass ich dazu hätte teilweise sogar noch mehr kommunizieren müssen. Also das ist ja nur, weil mir Regeln nicht so wichtig sind. Das kann ja für andere Leute ganz anders sein und für die sind das wichtige Orientierungspunkte. Also deswegen haben wir jetzt noch keine konkrete Auswertung gemacht, dass wir darüber jetzt irgendwie diskutiert haben, das wieder zu verändern. Das ist für uns jetzt erstmal so gesetzt, dass wir das so belassen. Wo wir im Moment, finde ich, noch so viel am Probieren und am Testen sind, ist eben, wie nutzen wir diesen Teamtag. Da teste ich für mich gerade persönlich auch noch ganz viel, ob ich zum Beispiel versuchen könnte, diesen Teamtag ganz frei von anderen Terminen zu halten, um ihn dann eben wirklich so auch mal für spontane Gespräche Zeit zu haben. Da kann ich aber noch gar keine, also kann ich retrospektiv noch nicht sagen, was sich mehr bewährt. Ich finde, für Führungskräfte ist, glaube ich, wichtig, die Moderation dieser Dinge zu übernehmen. Also wir haben verschiedene Meetings, wo ich auch verschiedenes Feedback bekomme. Zum Beispiel, wir haben unsere Monday-Morning-Runde. Da gab es Mitarbeiterinnen, die gesagt haben, das stört mich eher, ich will Montag in die Arbeit starten. Es haben andere gesagt, es ist mir aber ganz wichtig, weil ich bin eher der Teamplayer. Ich brauche das und das immer wieder zu moderieren, im Gespräch zu sein als Team. Zu sagen, was brauchen jetzt eigentlich die meisten oder was ist wichtig und wie können wir das vereinbaren? Das ist für uns als Team sehr entscheidend und ich glaube, das ist für alle Teams entscheidend. Und es kann, ich finde, das ist auch nochmal eine wertvolle Perspektive. Ich finde, wir haben zu Anfang der Pandemie oder dieser ganzen Remote-Work-Homeoffice-Diskussion immer sehr stark geguckt, was brauche eigentlich ich? Was brauche ich als Individuum? Ich möchte nach dem Urlaub meine Wäsche waschen, deswegen bin ich jetzt im Homeoffice. Und das, die andere Perspektive war, was will eigentlich das Unternehmen, was braucht das Unternehmen oder was braucht vielleicht eine Führungskraft, um ihr Kontrollbedürfnis auszuleben? Und ich finde, die eine ganz wichtige Perspektive ist auch, was braucht eigentlich das Team?
Absolut.
Was brauchen meine Kolleginnen und Kollegen von mir, um gut zu arbeiten? Wie viel Kommunikation brauchen die? Das kann ja sehr unterschiedlich sein. Und was braucht eigentlich das Team in verschiedenen Phasen? Und ich glaube, oder ich hoffe auch, dass es mehr in so eine Entwicklung geht, dass wir dann vielleicht mal als Team sagen, hey, wir arbeiten jetzt ganz konkret an einem Projekt, was wir umsetzen wollen. Da sind wir jetzt mal 2 Wochen alle im Büro, weil wir haben sowas wie ein Sprintziel, das wir dann verfolgen und dann kann es 2 Wochen danach schon wieder ganz anders aussehen.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt und ich habe da ja darüber auch schon hier ganz viel bei Good Work gesprochen und auch schon publiziert dazu, dass diese Autonomie, das Bestreben, dass wir das ja anerkennen müssen, dass das übrigens auch nochmal was anderes ist als ein Wunsch nach mehr Flexibilität. Das wird meiner Meinung nach oft missverstanden und dass dem gegenüber ja dieser Wunsch auch nach Eingebundensein steht und dass wir uns ja, Achtung, zur Wertschöpfung irgendwo auch verabredet haben. Also das gemeinsame Ziel muss ja schon irgendwo im Mittelpunkt stehen und dass wir nicht in die Falle tappen der reinen Selbstoptimierung, das System, weil dann haben wir irgendwie das System irgendwann ausgehöhlt. Das funktioniert ja so auch nicht. Und ich glaube, da dreht gerade so die Diskussion ein bisschen, glücklicherweise.
Ja.
Ich lästere ja oft über den Teamtag, wenn er so eine Silent Disco wird. Du kannst vielleicht das Bild, das kommt immer sehr gut an, diese Metapher, weil ehrlicherweise ist ja das, was viele erleben. Die kommen dann gezwungenermaßen am Teamtag ins Büro und sitzen den ganzen Tag mit Kopfhörern von Videokonferenz zu Videokonferenz und das ist nicht zusammen tanzen, das ist Silent Disco. hört sich so an, dass ihr da ganz aktiv gegensteuert, ob intuitiv oder aus Erfahrung oder mit klugen Überlegungen. Du hast schon ein paar Sachen gemacht, erwähnt. Was könntest du hier vielleicht nochmal teilen, wo du sagst, das hilft uns wirklich, dass dieser Teamtag auch nicht als lästige Pflichtübung gesehen wird oder als Zwangsvergemeinschaftung, sondern auch wirklich als Mehrwert?
Mhm. Also einmal finde ich, den Teamtag wirklich möglichst frei zu halten von Remote-Meetings. Mhm. Mit anderen Abteilungen, also den auch für persönliche Gespräche und Treffen zu nutzen. Dass die Leute eben sehen, es hat ja einen Mehrwert, diesen Dialog aufzuführen. Mhm. Dann finde ich tatsächlich über die, also ich finde, was wir jetzt anders betrachten, ist tatsächlich, wie teile ich Termine auf? Also statt Dinge, die ich vielleicht vorher mal verteilt hätte über 2 Wochen und dann immer mal eine Stunde, dass wir die jetzt kompakter machen an so einem Teamtag und sagen, wir arbeiten mehr mit so Workshop-Formaten, also auch intern, dass wir sagen, heute nehmen wir uns das Thema Diversity vor und dann arbeiten wir daran und dann treffen wir da Ableitung und dann, das haben wir noch nicht so eingeführt, könnte man aber eigentlich konsequenterweise, machen wir dann nochmal eine Retro und gucken, wie hat es denn für uns funktioniert, wie wollen wir jetzt weitermachen. Mhm. Also ich finde, eben wirklich die wichtigen Themen zu setzen, Themen einzubringen und ich finde, für uns sind immer diese Workshops Tage, wo wir dann auch wieder ganz intensiv in Kontakt kommen, wo wir eben methodisch auch unterschiedlich arbeiten. Wir haben hier tolle Räumlichkeiten, was einfach schön ist, wo man dann mal in der Sofaecke arbeitet und mal zusammen am Flipchart und dadurch wieder ganz eng im Kontakt ist. Und ich habe das Gefühl, am Ende ist das doch was, was alle auch genießen und schätzen. Hm. So, also deswegen finde ich, ja, es darf nicht diese Disco sein. Es ist eigentlich Quatsch, hier einfach nur zu sitzen und Kopfhörer aufzuhaben. Auf jeden Fall. Und manchmal sind es Kleinigkeiten. Also wir haben jetzt im Team darüber geredet, dass eine Kollegin gesagt hat, sie sitzt oft an der anderen Seite des Flures im Einzelbüro und dann sagt sie, manchmal sieht man sich dann gar nicht. Und da war so die Überlegung von uns an. Und das ist ja banal, aber es ist so ein bisschen, hey, wie wäre es, wenn wir morgen so eine Runde machen und man sich morgens Hallo sagt. Das sind so manche Sachen, die haben sich so ein bisschen ausgeschliffen während der Pandemie. Dann kommt man da rein und setzt sich gleich an seinen Arbeitsplatz.
Ich hatte mal einen Workshop bei einer Bank und die nannten das Frog, Firmenrundgang ohne Grund. Und fand ich total gut, weil das ja auch dieses Momentum der absichtsfreien Begegnung unterstützt. Die brauchen wir, die kriegen wir ja digital schlecht kuratiert. Ich kann ja schlecht sagen, ich denke nicht an dich und ich sehe dich nicht, aber ich rufe dich mal an. Also das funktioniert ja eben im Analogen ja dann tausendfach besser.
Und mir hat übrigens mal ein mittelständischer Unternehmer auf ein Newsletter geschrieben. Ich hatte mal ein Newsletter geschrieben, Hand geben oder umarmen. Vor der Pandemie hat sich ja nochmal alles verändert. Und der schrieb mir dann, dass er morgens durch alle Büros geht und allen die Hand gibt.
Ja, Wahnsinn.
Und das fand ich total interessant, weil das hatte ich noch nie so erlebt und dachte, hey, aber eigentlich ist das eine schöne Gewohnheit. Ja. Und dann mit jedem einmal diesen kurzen persönlichen Kontakt. Also mir ist das total hängen geblieben, obwohl das wirklich schon lange her ist, dass er mir das geschrieben hat.
Ich find's interessant, Antonia. Weißt du, was in mir jetzt gerade so für ein Bild ist? Einerseits ganz toll, also natürlich eine absolute Geste der Wertschätzung und das ich sehe dich, ja, also mehr geht nicht. Und ich habe auch irgendwie jetzt, mag jetzt auch eine schräge Analogie sein, so Bilder, so kleine Reels auf Instagram, wo man irgendwelche Lehrerinnen sieht, gern auch mal aus dem amerikanischen Raum, die dann jedes Kind mit so einem Ritual begrüßen, auch gern nach Wahl mit Umarmung, mit Handschütteln oder mit was auch immer. Gleichzeitig ist das natürlich auch wieder so, was könnte auch als kleine paternalistische könnte so ein bisschen dieses Geschmäckle kriegen des Patriarchen, der so fürsorglich als Papa der Nation da steht und jeden begrüßt. Also wir denken mal drüber nach, ob wir das...
Da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Aber was ich vielleicht noch als Punkt, genau, weil wir gerade bei Zwang sind, ich persönlich halte nichts von Zwang. Ich glaube auch nicht, dass es funktioniert. Ich glaube nicht, die Unternehmen, die das jetzt machen und auf Druck gehen und sagen, wir fordern alle zurück... Ich glaube, weder in der Kindererziehung noch in dem Umgang mit Beziehungen im Job ist der Weg zu sagen, ich ordne es jetzt einfach an, weil ich finde, wenn Leute das eben einfach nur tun, weil sie es angeordnet bekommen haben, dann werden die sich nach einem neuen Job umkommen und auch, ja, dann sitzen die da und surfen im Internet und sitzen aber im Büro und sind völlig frustriert. Also ich finde, das lässt sich nur im Dialog lösen. Ich glaube, als Führungskraft, das ist mein Job, die auch zu thematisieren, wenn ich finde, die Leistung stimmt nicht oder wir bringen als Team nicht die Leistung oder es fehlt uns als Team etwas, das zu adressieren oder vielleicht, also ich denke mir jetzt den Kollegen aus, den gibt es nicht bei uns im Team, aber wenn ich jetzt einen Kollegen habe, der nur noch im Homeoffice sitzen möchte und gar keinen Dialog möchte, das eben zu thematisieren und zu sagen, wir als Team brauchen dich, aber das sehe ich meine Rolle, aber Leuten das anzuordnen, das finde ich wirklich.
Ich sag's an der Stelle ganz oft, es ist die Zahnpasta kriegen wir nicht mehr in die Tube gedrückt. Also nee. Wir können nicht so tun, als ob diese Erfahrung der letzten Jahre einfach nicht stattgefunden hätte. Ich würde dich gerne so zum Ende unseres Gesprächs nochmal mit ein paar eigenen Aussagen konfrontieren,
oh
liebe
Gott.
Antonia.
Jetzt habe ich Angst.
Jetzt,
ich habe
Gott,
schon
Gott, Gott,
vieles gesagt.
Nein.
Hoffentlich bleibe ich dabei.
Es ist ganz, ganz easy. Und zwar, du hast vielleicht, weiß gar nicht wann es war, ich habe es auf jeden Fall recherchiert, mal, ich glaube, auf die Anfrage einer Werkstudentin hin so ein paar Führungsprinzipien auch veröffentlicht auf LinkedIn. Mhm. Und 10 davon, ich habe die mir mal durchgelesen und gesagt, finde ich cool. Und ein paar davon habe ich mir mal so angestrichen und wird da ganz gerne mal reinbohren. Mhm. Also das eine war, es gibt viele Wege, eine Aufgabe umzusetzen. Lass Menschen den Freiraum, ihren eigenen zu finden. Ich glaube, da haben wir schon ganz gut drüber gesprochen.
Ja,
genau. Können wir einen Haken dran machen. Und dann kommt man nämlich mal zu einem anderen. Und das hatten wir so ein bisschen, lag dieser Ball hier auch schon immer so in der Luft. Nämlich, behandle dich nicht besser als andere, aber auch nicht schlechter. Da sind wir ja auch. Ach nee, ich sag erstmal nichts. Ich lasse das jetzt erstmal so als kleinen, wie sagt man, so Reizwortmethode im Raum. Speichere mal aus, was da so dir in den Kopf geht zu diesem Satz.
Also ich habe für mich während meiner Coaching-Ausbildung mal mit der Methode der Antreiber gearbeitet. Mhm. Die finde ich übrigens gar nicht schlecht. Also würde ich mal empfehlen, da gucken, was sind denn da meine Antreiber und was heißt Antreiber? Das ist ja eigentlich, ich würde sogar sagen, immer eine Stärke und auch eine Qualität, aber etwas, was wir dann, ich finde ja Stärken und Schwächen sind ja oft sehr deckungsgleich, wir sind dann oft so einfach in der Überdosis. Und bei mir war es das Thema Schnelligkeit, hat sich eigentlich ein bisschen ausgeschliffen, würde ich sagen, und das Thema stark sein. Also wenn ich dann zu viel mache, dass ich dann oft das Gefühl habe, ich muss aber noch durchhalten und das geht doch jetzt und dass das so innere Glaubenssätze sind. Und da habe ich aber inzwischen sehr stark hingeguckt und steuere, glaube ich, bewusst gegen, also habe es bestimmt immer noch, wir verlieren das ja nie ganz, aber zu sagen, ne, wo kann ich denn loslassen, wo kann ich schwach sein. Ich genieße das zum Beispiel wahnsinnig, dass mein Yogalehrer, der macht das jede Stunde zum Thema, dass der sagt, wir einigen uns als Gruppe hier darauf, dass wir uns nicht vergleichen, dass wir uns nicht messen, dass es nicht darum geht, immer am weitesten zu gehen, sondern zu gucken, wie weit kannst du heute gehen und wie willst du und wie bist du heute da. Und da merke ich, also und auch immer wieder so ermutigt, und wenn du einen Schritt zurückgehen willst, geh ein Stück zurück. Und ich beobachte mich, wie ich auch immer wieder diese Einladung annehme und wie das für mich auch so eine wichtige Wahrnehmung ist, zu sehen, heute bin ich eigentlich ein bisschen müde. Ich lasse diese eine Stellung einfach mal aus. Und leg mich zwischendurch.
Ein bisschen gnädiger und nachsichtiger zu sein mit sich selbst. Und das passt ja super gut zu dem, was du mir kurz eben noch so zugerufen hast. Du hast mir verraten, dass dich das Thema Turnen sehr stark quasi fasziniert und dass du da ganz schön im Rabbit Hole Olympia unterwegs warst und gesagt hast, ja, du fandst das ganz interessant, dass da jetzt offensichtlich auch wie so eine Art Paradigmenwechsel stattfindet im Hochleistungsturnen und das steht ja paradigmatisch wirklich für absolute Top-Performance und für auch eine harte Schule. Ja. Also ich kann mich auch noch so, gut, ich, Generation Nadja Komanevski
Nadja Komanevski, die war jetzt sogar wieder bei der Olympia-Eröffnungsfeier
auf dem Boot gefahren. Und das war ja so das, die Ikone der ganz harten Schule und unnachgiebig und da hat sich was verändert. Und ich glaube, das ist so ein Bild, was sich bei dir auch verfestigt hat, oder? Wo siehst du da so Bezüge vielleicht auch zu diesem ganzen Thema auch Selbststeuerung oder auch Selbstfürsorge und gleichzeitig aber doch auch ein klares Ja zu einer Leistungsorientierung?
Also jetzt hast du mich eigentlich eingeladen, natürlich noch mal eine Stunde ranzuhängen.
Nein, aber jetzt geht's los.
Jetzt geht's los. Was mich fasziniert, also um es zu sagen, ich habe persönlich Breitensporttouren gemacht. Also ich war eine Leistungsturnerin, aber meine Schwester und ich, wir haben auch diese kleine Tradition, dass wir irgendwie seit Jahren so Turnwettkämpfe gucken, wenn es Olympia oder WM ist. Oft das auch parallel machen und uns dann über die Favoritinnen austauschen. Also wir gucken vor allem Frauenturnen. Und nun gibt's diese Superturnerin Simone Biles aus den USA, die vielleicht, also ich glaube inzwischen auch wirklich weit über diesen Sport hinaus bekannt ist, weil sie ja eben auch Mental Health so sehr zum Thema gemacht hat, die musste oder hat sich ja in Tokio zurückgezogen aus den Wettkämpfen, weil sie eine, die Twisties hatte, so nennen das die Turner, also die Orientierung in der Luft verloren hat. Und eben das ist genau sowas. Früher hätte man eine Turnerin dann vielleicht rausgenommen und gesagt, die hat ein gebrochenes Bein. Man hätte der früher wahrscheinlich noch einen Fake-Gips gemacht, einfach damit man das so ein Narrativ hat.
Das ist akzeptiert, das ist toleriert.
Weil das akzeptiert ist und toleriert, ja. Oder eben früher haben die Leute ja auch, also die Turnerin auf Verletzungen geturnt. Und Simone Biles hat eben, und auch mit ihr andere Turnerin zusammen, es gab natürlich noch einen wahnsinnigen Missbrauchsskandal im US-Turn, den sicherlich auch noch andere verfolgt haben. Es gibt dazu auch eine Netflix-Doku. Aber eben so dieses ganze Thema, es war im Turn, und das in Wahrheit haben wir es ja alle ganz lange, so dieses Leistung kommt nur durch Schinden. Man muss die Leute schinden und dann können die ihre Höchstleistung bringen. Und interessanterweise ist meine Frau ist auch ehemalige Leistungssportlerin und hat auch Freunde, also die kommen aus dem Ballsport, Volleyball, und wir haben das auch viel miteinander diskutiert, weil die sagen, Teil der Wahrheit ist natürlich, man muss sich auch schinden. Und das geht nicht immer nur, ja, wenn man zu Olympischen Spielen will. Und die Frage, warum mich das so beschäftigt hat, dass Simone Biles und andere so gezeigt haben, das geht aber auch on own terms. Also quasi, da spielt eben Eigenmotivation eine Rolle. Und auch ein Trainer oder eine Trainerin vielleicht dazu einzuladen und zu sagen, du bist jetzt die Person, die mich antreiben darf. Aber es gibt auch eine Grenze. Und es gibt eine Grenze zwischen motivieren und antreiben und Missbrauch. Und ich finde, es hat sich super spannend gezeigt bei dieser Olympiade, weil es war quasi das älteste Podium, was es je gab bei Turnerinnen im Mehrkampf, also weil die waren alle ältere Turnerinnen, also älter in ihren 20ern, aber das war halt früher und das hat eben zu dieser Druck, ich finde, vielleicht können wir daraus lernen, Druck wirkt natürlich, aber es ist immer sehr kurzfristig und macht auch
absolut
was kaputt. Und das dafür ist für mich das Turn so symbolisch. Du hast früher gesagt, mit 18 ist eine Karriere vorbei. Warum? Die Turnerinnen waren auch kaputt, also körperlich kaputt. Die Leute haben heute, wenn man das nachrecherchiert, die haben künstliche Gelenke überall. Also der Preis war enorm hoch und diese Generation hat jetzt so gezeigt, das geht auch anders. Man kann dann eben auch die Langlebigkeit sogar verlängern und eben auch, ich finde, es gilt für die Arbeitswelt genauso, wenn du einen langen Weg gehen willst, wenn du strategisch sagst, das ist jetzt hier kein kurzer Sprint, das ist eher ein Marathon, dann finde ich, musst du über Ownership kommen, da musst du auch über interne Motivation kommen, da kannst du nicht einfach nur kurzfristig Zwang machen.
Nee, und es gibt ja diesen Coffin Corner, ich weiß nicht, ob du den kennst, auch ein ganz spannendes Thema, können wir auch eine ganze Folge zu machen, dass dieser Punkt der maximalen Effizienz, ja, und der maximalen Performance, dass wir den quasi aus theoretischen Erwägungen und auch ganz praktisch nie erreichen können. Und ganz spannend, ich bin mit einem sehr sportlichen Menschen verheiratet. Ich selbst bin da eher, sagen wir mal, konzeptionell unterwegs, der Triathlon macht und der sagt, es gibt im Prinzip drei Säulen. Es gibt einmal das Training und es gibt die Ernährung. Ja? Also man würde ja erstmal denken, es geht nur darum, viel trainieren, so viel wie geht, ne? Nee, stimmt eben nicht. Eine wichtige Säule ist Training, eine andere wichtige Säule ist Ernährung und die dritte ist Regeneration. Also das ist ein Teil der, wie soll ich sagen, ja, um die Performance auch wirklich gut zu halten. Und ich glaube, das geht so in die Richtung, dass wir da langsam umdenken. Und insofern könnten wir diese Analogie auch sehr schön in das Thema Leadership übernehmen und sagen, wir werden diesen Punkt der Top-High-Peak-Performance, der absoluten, das werden wir wahrscheinlich nie erreichen und sollten wir auch nicht, sondern eher adressieren auch nochmal, inwieweit müssen wir das Thema Regeneration reinbringen.
Und du kannst ja auch übertragen, wann habe ich Fokuszeit auf etwas? Wie lange kann mein Fokus sein?
Genau.
Wann brauche ich Regeneration? Und was ich finde, was jetzt auch im Sport immer stärker kommt, ist ja, dass die über ihr Feld hinaus trainieren. Also dass die Sportlerinnen
total
und Sportler rauskommen aus einem, ich mache nur das, weil das ist das, wo du dir Ermüdungsbrüche zuziehst und alles Mögliche und auch in der Arbeitswelt auch da den Horizont zu weiten und zu sagen, wo entwickle ich denn noch Kompetenzen? Also wo bin ich auf Feldern aktiv, die jetzt für meine Kreativität aber dann total wertvoll sind und mir neue Impulse geben.
Noch ein letztes Zitat von dir, nämlich verliere nie den Kontakt zu Menschen, die dich für das lieben, was du jenseits deiner Position bist. Wow, das fand ich auch cool. Ich auch gesagt, okay, was verbindest du im Tiefen mit diesem Gedanken? Also ich habe Fantasien, aber ich möchte sie natürlich aus deinem Mund hören.
Ich würde gerne deine Fantasien eigentlich hören. Also ich merke schon, dass für mich, ich komme ja aus Berlin, bin da aufgewachsen und habe auch noch ganz viele Freunde aus der Schulzeit und bin mit denen im engen Kontakt. Und die sind auch ganz andere Wege gegangen, ganz andere Berufswege gegangen. Und da weiß ich, für die bin ich immer die Alte, die in der Schulzeit ist.
Das ist so angenehm, entlastend auch, oder?
Ich finde es entlastend und ich finde es auch, ich glaube, wer am Ende eine Position ist ja auch immer eine Position und eine Rolle und das ist dann in deiner eigenen Blase wichtig und woanders ist es überhaupt nicht wichtig.
Und es ist ein bisschen geliehene Macht, oder?
Absolut, es ist eine geliehene Macht, die, wenn die Position weg ist, dann morgen gar nichts mehr wert ist. Und ich beobachte schon natürlich, dass auch gerade für Managerinnen und Manager, dass die Verführung sehr nah ist, immer wenn man in Machtpositionen ist, sich darüber total zu identifizieren. Und ich finde immer, dass es nicht gesund ist. Also ich habe das Gefühl, für meine psychische Stabilität ist es sehr wertvoll zu sehen, dass das ein Feld ist und ich wirke hier und das macht mich auch sehr glücklich. Aber ich bin überzeugt, dass ich auch, wenn ich diesen Rolle nicht mehr habe, dass ich trotzdem glücklich sein kann und dass das nicht alles ist, was mich ausmacht. Und ich glaube, das haben wir ja alle und wenn jeder sich die Zeit nimmt und die Muße, das zu betrachten, und ich finde, das sind eben auch Beziehungen, die man pflegen sollte und die sich lohnen zu pflegen, dann das macht das Leben einfach reicher. Und ich, ja, wie gesagt, ich finde, mich macht das auch glücklicher und stabiler, sich da nicht so abhängig zu machen.
Wer ist dein Resonanzraum, dein Korrektiv in deiner Rolle als Führungskraft?
Also ich hoffe, meine Kolleginnen und Kollegen und auch mein Team, die mir da schon sehr ehrlich Rückmeldung geben. Ich befürchte das auch halt, weil die immer diesen ganzen Artikel im Harvard Business Manager lesen. Melden die sich schon, wenn die finden, dass ich was nicht richtig gemacht habe. Also deswegen kriege ich auch schon viel Resonanz so aus dem Nahfeld. Und ich finde auch Leute, die das ganz gut verpacken können und sagen, Antonia, da kannst du mal wieder. Also das ist wichtig. Und sonst auch eben Familie und Freunde, die für mich immer so ein Resonanzfeld sind, auf jeden Fall. Also vielleicht, ich nehme auch so aus so Communities unterschiedliche Schwingungen mit. Ja, ich habe jetzt schon mehrfach über mein Yoga gesprochen, was eben auch ein Teil ist. Und das ist immer wieder, dass ich da in eine ganz andere Resonanz gehe mit Menschen und was ganz anderes mitnehme als in anderen Communities, wo ich unterwegs bin. Und vielleicht beschäftigt mich das Thema so sehr, weil ich bin ja mit wahnsinnig vielen Höchstleistern und Höchstleisterinnen im Kontakt, ja. Also Top-Managerinnen und Manager, wenn ich mit den Leuten spreche, denke ich manchmal, oh Gott, 16 Meetings am Tag und wie viele Stunden die arbeiten, dann denke ich, da fühle ich mich so, als hätte ich so einen Halbtagsjob. Ja, wenn ich mit denen spreche, denke ich, oh Gott, was die alles so reißen.
Schöne halt Grüße krass aus der Hängematte.
Ja, ist ja Wahnsinn. Wenn ich dann mit anderen Leuten wieder spreche, denke ich, oh, doch, du hängst dich doch ganz schön rein. Also es ist ja oft immer, mit wem vergleichen wir uns gerade? Und deswegen finde ich, ja, es ist so, aus diesen Communities zu gucken und zu gucken, welche Resonanz, welche Schwingung kann ich da eigentlich aufnehmen und was sagt mir das eigentlich über mich? Also beim Yoga komme ich mir dann oft ein bisschen hibbelig vor, komme ich mir in meinem Alltag oft gar nicht, weil ich dann denke, die anderen sind ja noch viel größere Heißdüsen als ich.
Am Ende frage ich immer nach gut und nach neu und ich greife mal den Gedanken ein, wir könnten ganz viele Gedanken nehmen, aber ich bleib mal bei diesem Performance-Gedanken mit einem, sagen wir mal, ein gemäßigtes Performance-Verständnis, ja, ein vielleicht gereiftes, nennen wir es mal so, gereiftes Performance-Verständnis. Vielleicht eine kurze Antwort darauf, was ist das Gute daran, wenn uns das als in einer Leadership-Rolle, in einer Führungsrolle gelingt, ein gereiftes Performance-Verständnis zu haben, so wie wir es eben diskutiert haben?
Ich glaube, dass wir dann anderen Menschen viel mehr Raum geben für ihre Bestleistung.
Und was ist das Neue daran?
Oh Gott, was ist das Neue daran? Ich glaube ehrlicherweise, dass es gar nicht so neu ist. Ich glaube, das Neue daran ist, sich da wieder drauf zu besinnen. Aber potenziell, glaube ich, gab es schon immer Menschen, die das gut konnten und die verstanden haben, dass 80-20 oft ganz gut ist und dass eben dieses gemäßigte Verständnis Freiraum bietet für andere.
Nicht alles, was gut ist, ist neu. Nicht alles, was neu ist, ist gut. Danke dir auch für diese Ausführung, liebe Antonia. Wir sind am Ende unseres Gesprächs, das für meinen Geschmack gerade erst angefangen hat. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Gedanken. War wunderbar mit dir.
Ja, vielen Dank für deine spannenden Fragen.
Das war's für heute mit Good Work und der Folge rund um Führung wegen guter Führung mit Antonia Goetsch. Bei mir bleibt vor allen Dingen der Gedanke hängen, was Sport und Leistungsdenken mit Führung zu tun haben. Das ist ja eine oft bemühte Analogie und ich glaube, wir haben das hier nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht, wie man doch da vielleicht differenzierter draufschauen muss und wie sich auch in der Sportwelt der Zugang zu Leistungsdenken verändert hat und inwieweit auch die Erholungsphasen eine wichtige Größe sind im Trainingsplan. Also von daher, achtet auf eure Erholungsphasen, die sind mindestens genauso wichtiger Trainingsbestandteil. Und da rede ich durchaus auch zu mir selbst, denn ich weiß nicht, wie euer Kalender gerade aussieht. Meiner ist gut gefüllt, vor allen Dingen viel mit Vortragsanfragen, also sehr viel Bühnen, die ich derzeit bespielen darf. Und wenn ihr selbst sagt, in unserem Unternehmen wäre ein bisschen Good Work gar nicht so schlecht angebracht. Und wie gesagt, wir suchen einen Impuls, der mit einer bildhaften, einer humorvollen Sprache die Mannschaft inspirieren kann. Ihr wisst, wo ihr mich findet. info@goodwork-salon.de. Dort können wir auf jeden Fall Kontakt aufnehmen. Und ich stehe gerne mit einer Schippe Good Work zur Verfügung. Bis dahin. Passt gut auf euch auf, kommt gut durch den Herbst, der gerade sich so hier anbahnt und bis nächste Woche.